Ich bin hier mit dem Thierry Urwiller auf einem philosophischen Spaziergang.
Genau, ciao Juri.
Und ich muss schimpfen, Thierry.
Oha.
Ich bin fast vom Stuhl gefallen. 1050 Seiten. Es ist gleich dick wie meine Ulysses. Ja. Es ist nicht kürzer gegangen.
Ja, also der Plan wäre es gewesen, dass wir mal ein bisschen kürzer sind. Aber wenn du mal so ins Schreiben kommst und so die eine oder andere Differenzierung noch möchtest reinnehmen, auf das Mal wächst es und es ist dann so von allen Kautoren befunden worden, dass es wie schade wäre, jetzt das kürzer zu fassen, zumal es einfach halt noch nichts so gibt. Ja, vielleicht auch. Vielleicht auch, ja. Wir haben das delegiert.
Wie ist der Aufbau und Struktur von Ihrem Buch?
Ja, wir haben uns das so ein bisschen überlegt, was nehmen wir vorne Klammern. Und wir haben gedacht, es sind eigentlich im Wesentlichen drei Teile, die wir vor Klammern ziehen möchten. Das sind ja die ersten drei Kapitel des Buches. Nämlich, wie sind Sachverständige mal so im Grossen und Ganzen in ein Strafverfahren eingebettet. Also der ganze Ablauf und wo kommen sie zum Zug. Wie sind ihre disziplinären Hintergründe, wie wird überhaupt Sachverständige. Und nachher, im zweiten Schritt, haben wir so zwei ganz zentrale Blöcke, die auch vor Klammern ziehen, die immer wieder relevant werden. Und das sind Diagnostik und Risikobeurteilung.
Welche Leser schauen Sie da?
Da schauen wir eigentlich sowohl auf den juristischen Leser als auch auf Leute, die als forensisch-psychiatrische oder forensisch-psychologische Sachverständige tätig sind im Kontext des Strafverfahrens.
Ja, Entschuldigung, ich habe natürlich jetzt völlig unterbrochen.
Ah, ist schon gut. Nein, das sind eben die drei Teile, die wir gefunden haben. Wir nehmen die vor Klammern, weil die auch über das ganze Buch immer wieder eine Rolle spielen. Also Diagnostik spielt bei fast allen Kapiteln eine Rolle. Risikobeurteilung ist für den ganzen Bereich des Haft- und Ersatzmassnahmenrecht und dann auch für das kernstrafrechtliche Massnahmenrecht von grosser Bedeutung. Und da haben wir wie gefunden, das bietet sich an, dass man das relativ früh vorne abbildet. Und dann sind
wir... aber ich habe mich gefragt, gestellt, ist das wirklich nötig? Ich habe nicht jedes Wort schon gelesen.
Ja,
aber, aber neu habe ich dann gemerkt, das ist ja dann schon, auch wenn man kann es kurz abtippen, man muss es ja dann nicht im Detail lesen, aber in den hinteren Kapiteln, wenn dann irgendeine Frage auftaucht, kann man wieder vorsteigen.
Genau, genau. Also wir haben ja gedacht, das ist dann jetzt auch mit Blick auf die Seitenlänge der Mindestteil an Service, den man bieten muss, dass man mit der Verweis schafft, wo man dann auch relativ schnell kann hin und her springen kann. Weil, wie du ja insofern implizit zu Recht sagst, das ist jetzt kaum ein Buch, das von A bis Z einfach durchliest. Sonst bist du einfach eine Woche oder so abgezügelt. Und wir versuchen das insofern ein bisschen so zu lösen, dass wir mit buchinternen Verweisen arbeiten, um die Leserführung ein bisschen zu erleichtern.
Ja, und das Buch ist ja so breit. Themaspezifisch wirst du wahrscheinlich hauptsächlich mit dem arbeiten.
Ich denke es auch, ja. Also das wird wahrscheinlich der primäre Zugangspunkt sein, dass jemand sagt, hey, jetzt habe ich eine Frage zur Verhandlungsfähigkeit. Und dann entdeckt er noch 3-4 Verweise, die vielleicht für ihn relevant sind und lässt sich die Passagen am anderen Ort noch durch. Ich denke, das dürfte die Hauptfall darstellen.
Also ich bin jetzt noch nicht so weit mit dem Buch, aber ich habe es immer noch gern, weißt, bei so Büchern, dass ich sie auf Papier habe, ja, einmal so quer durchgehen, ein bisschen auch überhaupt sehen und schmecken, was ist drin, ja, wo interessiert es mich jetzt gerade, wo nicht. Und dann bist du in der täglichen Arbeit und auf einmal hast du im Hinterkopf, hey, da musst du mal noch in Urwiller steigen, oder da findest du vielleicht etwas zu dieser Frage. Und dann arbeite ich gerne mit der digitalen Version, weil dann einfach viel schneller suchen kannst.
Absolut, ja. Das geht mir ähnlich. So für einen ersten Überblick finde ich schon die Print eigentlich immer die angenehmere Variante. Und dann, aber im Arbeitsalltag bin ich auch ausschließlich digital unterwegs.
Gut, jetzt zurück zur Struktur. Ich höre jetzt schon den Mönch, der mir wieder sagt, Gottverdammt, ich tue doch nicht immer unterbrechen. Lass die Leute ausreden.
Ja, kein Problem, weil jetzt sind wir ja wie noch vor der Klammer gewesen und jetzt können wir so ein bisschen in die zwei unterschiedlichen Abschnitte hineingehen. Also wir haben, so wie gesagt, welche Fragen stellen sich mal noch im Verlauf des Strafverfahrens. Das ist zum einen dann mal die Verhandlungsfähigkeit, die wir anschauen, dann aber auch die zwei grossen Fragen von der Schuldfähigkeit und der Massnahmenindikation, die wir en Detail ausführen, sowohl juristisch wie auch forensisch-psychiatrisch. Und nachher schauen wir uns auf einer anderen Dimension dann noch die ganze Vollzugsgeschichte an. Also was machen wir mit den Leuten, wenn sie mal zu einer Massnahme zum Beispiel verurteilt werden? Wie kommen sie dort wieder raus und was sind so die juristischen Rahmenbedingungen, die dafür ausschlaggebend sind? Und dann haben wir wie gefunden, im Vollzug gibt es zwei Zusatzfragen, die sich irgendwie anbieten, was man die auch noch anschaut. Und das sind die Haftentstehungsfähigkeit zum einen und die Frage von der Zwangsbehandlung auf der anderen Seite. Und das haben wir dann auch wie noch in Sonderkapitel angeschaut.
Jetzt, bevor wir in den Inhalt steigen, wie sind wir im Arbeitsprozess vorgegangen? Es sind ja vier Autoren.
Genau. Also das ist eigentlich meistens so gewesen, dass wir pro Teilabschnitt ein Lied bestimmt haben. Und das hat sich ja meistens so ein bisschen wie aus der Sache heraus ergeben. Also jetzt für einen strafprozessualen Rahmen vom Sachverständigenbeweis, also der Artikel 182 folgende, ist es wie nahegelegen, dass ich das ein bisschen mache und dass die anderen dann dort feedbacken. Gerade umgekehrt war es zum Beispiel bei der Diagnostik gewesen. Also bei der Diagnostik hat dann zum Beispiel mal der Mark Graf einen Entwurf geschrieben und dann ist der wiederum wie zirkuliert worden. Beim Risiko hat der Henning Achtel und der Jerome Endras mal einen Entwurf geschrieben etc. Also man hat das irgendwie wie so ein bisschen themenspezifisch angeschaut und wer hat wo welche Schwerpunkte.
Jetzt eben, 1050 Seiten.
Ja.
Ich kann mit dir heute nur über Prävention und Risikoeinschätzung reden.
Ja.
Weiter bin ich noch nicht. Präventive Theorien. Also da geht es darum, wie man Strafen rechtfertigt.
Ja.
Und im Hintergrund ist natürlich die Auswirkung auf die Gesellschaft, die möglichst nützlich sein sollte. Und ich bin ja eigentlich der Meinung, dass das heutige System eigentlich das Gegenteil von dem produziert, was man schlussendlich möchte. Also darum die Grundsatzfrage, ein bisschen provokativ. Wie beurteilst du die Legitimation des Präventionsgedanken?
Also so ein Grundsatz, wenn man mal jetzt ohne Vorinformation an die Frage hingeht, dann könnte man ja zum Schluss kommen, ja, das ist ja eigentlich so wie self-evident. Also das ist ja etwas Gutes, wir wollen ja nicht, dass es neue Straftaten gibt. Und dementsprechend könnte man relativ schnell zum Schluss kommen, dass die Legitimation eines Präventionsrechts unproblematisch ist, weil das ein grundsätzlich zu befürwortender Gedanke ist. Aber damit das jetzt eingelöst werden kann, müsste man ja, damit man eben ausreichend legitimiert ist, auch mit hinreichender Bestimmtheit voraussagen oder respektive einschätzen können, welche Personen überhaupt ein erhöhtes Rückfallrisiko haben, für welche Straftaten und bei wem man mit welchen Interventionen, wie erfolgreich kann das Rückfallrisiko senken? Und
eben, wenn das, also,
ja, nein, sag nur.
Wenn das nicht hast, dann kennt natürlich das Präventionsinteresse überhaupt keine Schranken mehr.
Ja, also es kennt keine Schranken mehr und es hat vor allem einfach ein kräftiges Legitimationsdefizit. Denn, und ich habe das Gefühl, so im Status quo wird vielleicht, ich tue ein bisschen zuspitzen, wird die Diskussion wird ein bisschen dichoton geführt. Also du hast auf der einen Seite die Leute, die sagen, nie wieder, also keine neuen Taten unter keinen Umständen und am besten alle drinnen behalten. Und dann hast du auf der anderen Seite die Leute, die schon fast mit einem naiven Freiheitsverständnis operieren und sagen, ja, das ist eh alles Hokuspokus, was man da macht im Rahmen von der Risikobeurteilung. Und die Wahrheit ist wie so oft ein bisschen zwischen diesen Extrempol. Und manchmal geht es fast ein bisschen vergessen, die differenziert darzustellen. Und das haben wir versucht, in diesem Abschnitt, der sich mit dem befasst, ein bisschen zu machen.
Und was ist kurz zusammengefasst deine Beurteilung?
Die Beurteilung ist die, dass wir zwar ein paar Ansätze haben, die in einem bestimmten Rahmen erlauben, Personen mal können, zumindest in sehr, sehr groben Rastern ein bisschen zuzuteilen, ob sie eher ein erhöhtes oder eher ein niedriges Risikopotenzial haben. Ich glaube, so weit ist wahrscheinlich etwa die Befundlage die. Allerdings muss man sagen, bestehen gleichzeitig sehr, sehr viele Unsicherheiten. Also Unsicherheiten, die zum Beispiel die Frage befassen, ja, welche Taten drohen denn von diesen Personen? Unsicherheiten schon nur mit Blick auf, ja, wie stabil sind denn überhaupt die Rückfallraten, die in so Instrumenten kommuniziert werden. Und dann geht es natürlich noch weiter. Wie kommunizieren wir überhaupt die Risiken? Was verstehen wir Juristen darunter etc.? Da sind wir noch in ganz vielen Bereichen in Anfängen oder zumindest an Orten, die noch nicht befriedigend sind. Und ja, das ist für so ein Präventionsrecht, wie wir es kennen, natürlich hochproblematisch, weil durch das...
Du musst, glaube ich, schnell warten, ja. Das fährt da. Der Lärm, der von diesen Autos ausgeht, ist mir einfach unverständlich.
Gut, das ist sogar ein riesen Laster, muss man sagen.
Mann! Man hört es eben nur so aktiv, wenn man gerade eben zum Beispiel im Podcast ist.
Das ist so, sonst nimmt man es einfach so passiv zur Kenntnis.
Ja, ja. Weißt du noch, wo du
warst? So plus, minus. Also, ich glaube, das Problem ist, dass wir heute wahrscheinlich einen grösseren Teil von den Akteuren im Kontext des Strafrechts haben, die denken, das, was wir hier machen, ist alles schon tipptopp evidenzbasiert und eigentlich...
Denkt muss, das
jemand? Also ich glaube, es gibt durchaus Leute, die viel Vertrauen in das Ganze legen. Und ich glaube, ein gewisses Vertrauen ist gerechtfertigt durch den Befund, den man hat. Allerdings nicht in dem Ausmaß, was zum Teil an den Tag gelegt wird.
Aber dann ganz konkret, wo sind Grenzen?
Welche Grenzen jetzt konkret?
Eben von der Voraussehbarkeit.
Also die Grenzen von der Voraussehbarkeit, da gibt es natürlich diverse. Ich glaube, dass mal die simpelste Ausgangslage ist, dass dort, wo wir es am allermeisten wissen wollen, könnte man es am allerschlechtesten sagen. Also wenn es um ganz, ganz schwere Delikte geht, Mord, dergleichen, das sind so seltene Straftaten, dass man selbst mit einem Verfahren, das relativ zuverlässig zwischen Personen, die rückfällig werden und nicht rückfällig werden, differenziert, dass man dort einfach notgedrungen viel falsch Positive hat am Schluss des Tages.
Das ist dann um wie viel Prozent?
Das kommt darauf an, was die Basisrate ist. Also das kann ich jetzt nicht generell abstrakt bestimmen, weil das kommt ja darauf an, ab welcher Ausprägung auf einem Instrument, sagen wir, jemand ist genug gefährlich, dass man dürfen drin behalten.
Gut, das ist wiederum schon wieder eine Frage, die du überhaupt nicht beantworten kannst. Ich habe letztens in einem Urteil gesehen, irgendwie eine Rückfallgefahr 54,632%. Das ist noch so absurd. Das Gericht ganz beeindruckt. Ein paar 54,23%, ich könnte das ganz genau sagen. Aber okay, 54%. Ja. Zu was legitimiert 54%?
Und das ist dann eigentlich eine gesellschaftliche Frage und keine empirische, oder?
Ja, ja.
Und dort müsste man wie sagen, da ist die letzte Verantwortung beim Gericht und vielleicht haben wir dort eine Tendenz, dass...
Aber ist es beim Gericht?
Ich glaube, es wäre
es. Ist, faktisch ist es beim Gericht, aber... Ja.
Also, ich weiss schon, was du meinst. Man kann darüber hinausgehen, die Frage stellen, wäre es nicht sinnvoll, was die Frage vom Gesetzgeber noch einmal kritisch angeschaut wird, oder? Also, das denke ich absolut. Und dann aber jetzt mal, wenn man den Rechtsrahmen, der gilt, als Ausgangspunkt
ja, dann, glaube,
dann bleibt es einfach am Schluss dort hängen. Ja.
Ja. Kannst du sagen, was die häufigsten methodischen Fehler sind im Kontext von einer Risikobegutachtung?
Also ich glaube, ein Fehler, den man sicher häufiger sieht, ist so ein bisschen die Frage, von, sind die Verfahren, die beizogen worden sind, überhaupt für die konkrete Person ausreichend validiert? Also das heisst, ist genügend an solchen Personen, respektive Personengruppen untersucht worden, ob das Instrument kann differenzieren zwischen Personen mit einer höherem oder einer niedrigem Rückfallrisiko. Das ist sicher mal das eine. Und das andere, wo ich auch relativ häufig gesehen habe, ist zum Beispiel nachher die Begründungsdichte von solchen Verfahren. Also wenn jetzt die sachverständige Person in so ein Risikobeurteilungsinstrument verwendet, dann müsste sie ja nach bundesgerichtlicher Praxis immer schön sagen, ja, wie ist das Merkmal definiert, an welchen Sachverhalt knüpft es, um es als vorliegend anzuschauen oder nicht. Und das müsste relativ umfassend beschrieben werden. Und wenn ich so ein bisschen in die Gutachten hineingeschaut habe, von den letzten paar Jahren, und wir hatten dort so ein Massnahmenvergleichsprojekt, wo wir die Gelegenheit hatten, in rund 350 Fällen, also ich habe nicht jeden selber angeschaut, aber wahrscheinlich so über einen Schnitt so 120, 130 Fällen angeschaut, würde ich sagen, ist das eine der am häufigsten verletzten Vorschrift. Also es wird sehr summarisch begründet. Wenn man 1-2 Sätze pro Item hat, dann kann man dankbar sein. Bei einzelnen Items kann man das ja noch gelten. Also zum Beispiel bei einem V-Rag hast du jetzt bis zum 16. Lebensjahr quasi im Haushalt der Eltern gelebt oder nicht. Da brauchst du jetzt nicht mega viel zu begründen, aber dass es das um weichere Sachen geht, wie vorschulische Probleme und so, dort machst du schon ein bisschen mehr Fleisch an Knochen hat, um zu sagen, ist das Item jetzt bei ja oder nicht.
Ja, ich finde es immer wieder krass, wie wenig bewusst sich Gerichte dem sind. Ich habe jetzt einen Fall im Kanton Luzern, wo das Gutachten derart schlecht war. Und dann kommt mit Einwänden und als Anwalt, ja, zählst du natürlich dann auch nichts in dieser Frage. Mhm. Und dann habe ich ein methodenkritisches Gutachten machen lassen. Also nur ein Gutachten über die Qualität des Gutachtens und nicht nur ein Gutachten über den Klienten. Und ich meine, vernichtendes Urteil, Zürcher Standard halt.
Ja.
Und die Luzerner, also, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so laut sagen soll, aber kein Gehör für das.
Ja.
Weil man hat ein Gutachten von irgendeinem Nussensammler, okay. Dann wird es gut sein, oder?
Yeah.
Er ist ja Arzt.
Ja, und dort schafft man ja eigentlich auch mit also nach unserer Betrachtung unzulässigen Beweisregeln. Also wenn man jetzt sagt, das Privatgutachten kann nie die Funktion eines Beweismittels wahrnehmen, sondern kann nur Zweifel am amtlichen Gutachten wecken, muss man sagen, ja, warum eigentlich?
Ja,
also wenn es jetzt eine ausreichend qualifizierte Fachperson erstellt, warum kann das nicht ohne Beweismittel sein, wo er das Urteil sich darauf stützt?
Das kann niemand erklären.
Nein, das ist einfach ein Dogma.
Es ist nicht einmal ein Dogma, sondern es ist so ein Killer-Argument, weil man es nicht kompliziert haben.
Ja, das ist wahrscheinlich nicht ganz unzutreffend.
Eigentlich müsste man ja in jedem Fall, wo man ein Gutachten macht, zwei Gutachten damit betrauen, die unabhängig voneinander sich daran erkennen, gar nicht vom anderen wissen, dass du wirklich als Jurist noch kannst abschätzen, wie seriös und wie fundiert ist es.
Ja, also ich denke, das ist auch so ein bisschen die Idee, die man dort bei der lebenslänglichen Verwahrung dahinter hatte, oder dass die Gutachten unabhängig voneinander würden arbeiten. Und das ist eigentlich so ein Qualitätsmanagement Aspekt, wo man ganz grundsätzlich diskutieren kann. Ob das dann immer zwei faule Gutachten müssen sein oder dass man vielleicht auch einfach eine Art wie Sicherheit hat, die Finanzierung von einem methodenkritischen Gutachten sichergestellt hat, das kann man ja wie diskutieren.
Wäre es der bessere Mechanismus? Das Problem, dass man sich gegenseitig nicht gut in die Suppe gucken
kann. Ja, das stimmt auch.
Zu mich beschleicht oftmals das Gefühl, ich weiß nicht, ob du diesen Eindruck teilst, dass so die verschiedenen Disziplinen, also Strafrecht, Psychiatrie, Psychologie, ein bisschen aneinander vorbeireden. Teilst du diesen Eindruck?
Ja, in Teilen glaube ich das schon auch. Und das hat sicher auch damit zu tun, dass man zumindest für eine längere Zeit die Arbeit wie ein bisschen eigene Gärtchen verrichtet hat. Ich glaube aber auch, dass in den letzten also 10, 15 Jahren die Angebote, die ein bisschen interdisziplinärer ausgerichtet sind, eher angestiegen sind und dass sich da etwas am Tun ist. Also wir haben, denke ich, mehr Leute, die sich auch für fachfremde Gebiete interessieren, die sich für Statistik interessieren, um auch eine kritische Frage stellen zu diesen Verfahren. Also ich glaube, dort tut sich etwas. Aber halt so Systemwechsel sind extrem langsam. Also, und das ist vielleicht auch etwas, wo wir versuchen, mit diesem Buch noch einmal wie ein bisschen zu befördern. Dass man da noch einmal mehr Wissen im Austausch generiert.
Aber weißt, die eh schon sensibilisiert sind, die werden jetzt auf euer Buch stürzen und das lesen. Und die es nicht wissen oder sich dafür nicht interessieren, also es gibt auch die Falschen, werden zu diesem Buch greifen.
Das ist sicher in den Teilen so, dass es die ersten Leser dort findet, wo es nicht unbedingt zwingend nötig ist. Aber ich glaube, oder ich bin dort optimistischer, was ich denke, es kann durchaus auch immer ein paar Personen mitnehmen, die das vorher vielleicht anders gemacht haben, haben gemeint, das ist richtig so, und dann entdecken sie, da gibt es ja noch das ein oder andere interdisziplinäre Problem, das dahinter steckt. Also ich habe dort einen gewissen Optimismus.
Zwei Abschlussfragen.
Ja.
Warum ist gute Risikoeinschätzung im wesentlichen Teil eine gute Risikokommunikation?
Ja, ich glaube sogar, dass die Risikokommunikation mit matchentscheidend ist, weil wer am Schluss beim zwischen Sender und dem Empfänger eine Störung vorhanden ist, dann wird vielleicht etwas völlig falsch eingebettet nachher in die juristischen Entscheidungen. Also es gibt so spannende Studien, zum Beispiel bezüglich nominaler Risikoquantifizierung, also so niedrig, mittel, hoch. Und was haben die Leute mit den jeweiligen Labels so für Rückfallraten in Verbindung gebracht? Und das ist dermassen weit auseinandergegangen. Also wir hatten Leute gehabt, die bei Mittel irgendwie Spannungen von 30-85% angegeben haben. Und wenn die Verständnisse so weit auseinandergehen, dann hilft es einer objektivierten Entscheidpraxis auf gar keinen Fall. Und nachher, glaube ich, ist es wie gut, wenn man zum einen mal weiss, was gibt es überhaupt für Risikokommunikationsformate und was sind die Vor- und Nachteile von denen. Weil es gibt kein einziges Format, also quantitativ ist auch nicht ohne Problem. Und dann eben das Nominale, was wir jetzt gerade gesagt haben, hat auch seine Schwierigkeiten, die alle Bedürfnisse abdeckt. Und dann müssen sich die Leute wie bewusst sein. Und dann, glaube ich, auch werden sie in eine Lage versetzt, um nochmal kritischer nachzufragen. So, wie hast du jetzt das
aber
genau gemeint?
Aber sie fragen ja gar nicht nach. Das ist ja auch so ein Unding. Sie haben es hier auf dem Papier. Mhm. Und ich habe es schon wiederholt erlebt, dass wenn ein Gutachter vor Gericht auftritt,
ja,
du kommst ja dann ein Gespür auch für die Person, ja, der gut, ja, er ist ja nicht einfach gut, weil er Gutachter ist. Mhm. Und meistens ist dann alles, nachdem man es mündlich noch Fragen beantwortet, halt auch von der Verteidigung, ja, das mag nicht ganz angenehm sein. Aber je nachdem, wie kompetent er ist,
ja,
hast du noch ein viel klares Gefühl, was jetzt da angezeigt ist.
Ach, ganz klar. Und ich meine, gerade bei diesem Thema, da rennst du bei mir eine offene Türe. Also ich glaube, Mündlichkeit ist mitunter einer der entscheidenden Faktoren, damit das Zeug auch verstanden wird. Also ich glaube, es ist schlichtweg eine Illusion zu glauben, dass es im Schnitt umfassend verstanden wird, was da in der Schriftlichkeit an die Verfahrensleitung und an die anderen Parteien kommuniziert wird. Und das kann man der Mündlichkeit viel klarer herstellen, was eigentlich gemeint ist mit Ausführungen zum Risiko, zur Beantwortbarkeit etc. an einem Gutachten.
Letzte Frage. Was bringt die Zukunft?
Also ich glaube, in der Zukunft werden wir noch sehr viel mehr Entwicklungen sehen von Risikobeurteilungsverfahren, die vielleicht auch noch neurobiologischen Zugang haben. Ich glaube, das ist eine von den Zugängen, die im Status quo noch ganz wenig abgebildet ist im Strafverfahrensrecht. In diesem Zusammenhang werden wir auch kritisch diskutieren, ob und in welchem Rahmen wir das aus juristischen Gründen zulassen. Also das eine ist ja die Frage von Zuverlässigkeit. Das ist
ja,
das eine.
Ja, das müssen wir jetzt mal abwarten.
Aber das müssen wir abwarten, ob das dort kommt. Aber das andere ist ja auch die Frage, selbst wenn es zuverlässig genug wäre, wenn wir es. Oder gibt es da vielleicht andere ethisch-normative Erwägungen?
Ja. Aber das hängt wahrscheinlich von den Ergebnissen ab.
Wahrscheinlich, ja. Ja.
Das ist eine Frage, die wir jetzt heute nicht beantworten können.
So ist es, da müssen wir ein bisschen abwarten.
Ich hoffe, dass das nicht mehr in unsere Zeit fällt. Also Thierry, es war super gewesen, wie haben wir es genannt?
Der philosophische Spaziergang.
Es ist ja eher ein psychologisch strafrechtlicher Spaziergang. Genau. Und ich lese gerne weiter.
Cool.
Meld mich wieder.
Das ist doch gut.